Diese Folge wird präsentiert von unserem Sponsor SAE Institut. Wenn auch ihr einen Job in der Spieleindustrie sucht, wie unser heutiger Gast, der zum Beispiel bei Naughty Dog als 3D Environment Artist arbeitet, dann lege ich euch das SAE Institut ans Herz. Dort gibt es eine ganze Bandbreite an speziellen Studiengängen aus dem Bereich, zum Beispiel aus dem Fachbereich Games, zum Beispiel Game Art Animation oder Games Programming. Alle Infos zu den Kursen, den Lerninhalten, Berufsbildern und Standorten der SAE-Institute in ganz Deutschland findet ihr auf der speziell dafür eingerichteten Seite sae.edu/insertmoin. Vielen Dank an unseren Sponsor und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und wir haben heute einen Gast, der gerade eben frühstückt und ich esse zu Abend. guten Morgen, hallo Martin.
Hallo, guten Morgen. Bei mir ist tatsächlich frühs.
Ja, so haben wir es endlich mal kombiniert, unser Moin universal einzusetzen. Schön, dass du da bist, freut mich sehr. Eine ferne Verbindung ins weite Santa Monica, wo du dich gerade befindest. Hier ist mega neblig. Ich gehe mal davon aus, bei dir ist wunderschönes Wetter.
Ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen grau heute, tatsächlich. Ungewohnt, aber es wird noch.
Wir wollen heute über dein Berufsbild reden in unserer schönen Serie Jobs in der Spielebranche beziehungsweise in der Spieleindustrie. Du arbeitest bei Naughty Dog derzeit in Santa Monica.
Genau, ja.
Natürlich so. In den USA. Und mich interessiert einfach so ein bisschen, wie bist du da hingekommen? Weil man hört ja wahrscheinlich schon am Dialekt, dass du wahrscheinlich aus der Ecke hier in Deutschland irgendwo kommst.
Genau. Im Gedanken aus dem Osten. Ja. Genau. Hatte ich schon eine relativ lange Vorgeschichte, mein Job hier bei Naughty Dog. Also ich bin seit einem halben Jahr hier in den USA und das hat ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich am Anfang gedacht habe. Das hat sich so, einfach dann so entwickelt. So, im Prinzip angefangen habe ich meine Karriere 2007, schon eine Weile her, ja, und bin dann im Prinzip von kleinen Studios oder von kleineren Studios über Deck 13 dann zu größer Crytek, dann später dann zu Naughty Dog gekommen.
Und zwischendurch noch bei Rocksteady, wenn ich das richtig sehe, oder?
Genau, ja.
Aber in England dann, oder?
Das war in London, ja.
Genau. Ja, okay. Und dann den großen Sprung über den Teich, genau.
Genau.
Fangen wir doch mal damit an, was du für ein Berufsbild überhaupt hast. Was bist du denn genau bei Naughty Dog jetzt?
Ich bin Environment Artist, um genau zu sein, Environment Modeler, also so ein bisschen aufgeteilt zwischen Modeling und Texturing. Und ich übernehme dann das Modellieren von den Environments, von Landschaften, Gebäuden und solchen Dingen.
Also der Bob Ross der Spielebranche.
Im Prinzip.
Warte, ja. Also das heißt, dein Beruf, also wie muss man sich das genau vorstellen? Du bist jetzt nicht, du baust jetzt keine Einrichtungsgegenstände oder auch? Oder ist es wirklich nur Landschaften? Oder was? Wie sieht so dein Tagesablauf aus?
Es kommt tatsächlich drauf an. Also in der Regel bekommt man eine Szene, die man, also vom Level-Design bekommt man ein Level oder einen Teil von einem Level. Und das muss man im Prinzip dann eben umsetzen. Also was man bekommt, ist im Grunde einfach nur Block-Mesh. Also wirklich nur ganz grob irgendwelche Blöcke, ja, das soll ein Haus sein, hier kann man hochklettern und dann springt man dann über ein Loch in den Innenraum rein, da ist aber einfach nichts.
Und das machen aber die Level-Designer dann, oder wie? Die überlegen sich quasi, wie navigiert der Spieler oder die Spielfigur oder was auch immer durch den Level und wo sind Hindernisse und das macht ihr quasi genau, dann nicht, eure Abteilung, okay.
Ja, also das ist so ein bisschen so ein, man arbeitet so zusammen an diesen ganzen Dingen. Also es ist nicht so einfach nur, okay, die Abteilung macht das und dann die Abteilung macht dann das. Das ist eher so ein, das entwickelt sich quasi über die Zeit. Also natürlich am Anfang bekommt man dann die Idee im Prinzip, ja, also diesen groben Raum sozusagen. Und dann kann man auch jederzeit natürlich dann mit Design auch sprechen und sagen, hey, wäre es nicht voll cool, wenn dieser Block, ja, wenn ich den nach da verschiebe und dann, weil dann sieht das viel interessanter aus, wenn der Spieler reinkommt und wird gleich in diese Richtung gelenkt, vom Visuellen her zum Beispiel. Oder
Okay. Genau. Und also um jetzt mal so das bildlich vorzustellen, also ich nehme jetzt mal diesen kleinen Ausschnitt, den wir auf der E3 und so gesehen haben, wenn da jetzt so was wie so ein Marktstand ist oder so. Also der Story-Autor, der sagt, okay, ich hätte gerne, dass die Spielfigur, in dem Fall Nathan Drake, irgendwie durch einen orientalischen Markt oder so läuft. Dann schreibt er das auf und dann geht jemand hin und baut quasi den Weg durch den Level und dann geht er zu dir und sagt, hier, überleg dir mal, wie sieht so ein orientalischer Markt aus? Hier hast du noch der Concept Artist, der macht noch irgendwie ein paar Skizzen, der, was weiß ich, der für die Recherche zuständig ist, der sucht sich ein paar Fotos und du modellierst das dann. Kann man sich das so vorstellen oder ist dein Job noch weitreichender?
Im Prinzip ist das so. Ist natürlich ein bisschen fließender, der Übergang. Das heißt also, es ist wirklich nicht so, dass die Ideenfindung vom, sag ich mal, Creative Director dann ganz unabhängig von Art stattfindet. Das ist natürlich schon ein fließender Prozess, auch wenn der Level Designer dann, sag ich mal, den Weg durch den Marktplatz baut. Ja, ist natürlich der Environment Artist schon ein bisschen involviert, ja, und kann seinen Input geben und sagen, hey, von einem visuellen Aspekt würde ich gerne das so machen oder so. Mhm. Aber im Grunde ist das schon so richtig. Das ist schon so ein bisschen aufgeteilt. Jeder Bereich hat eben so seine Expertise. Ja? Der Level Designer schaut sich natürlich ganz genau an, wie das vom Gameplay-Aspekt funktionieren soll. Das heißt, er ist also frei von diesen ganzen grafischen Limitierungen und baut es einfach, dass das Pacing stimmt, ja? dass die Kämpfe Spaß machen in diesem Bereich. Und wir gehen dann am Schluss hin, ja, also wir sind so sozusagen eins der späteren Glieder in diesem ganzen Prozess und bauen das dann eben um, dass es eben wirklich dann cool aussieht und dann hoffentlich immer noch Spaß macht. Dann.
Und wie gehst du an so eine Szene dann zum Beispiel ran? Also recherchierst du dann auch erstmal selber oder bekommst du dann solche Sachen schon vorgelegt, wie die optisch aussehen sollen? Oder bekommst du einfach nur gesagt, hier, da sollen ein paar Autos stehen und du kannst dir das dann selber aussuchen? Wie kreativ kannst du da sein in dem Bereich?
Also es kommt immer drauf an. Also es gibt oft Szenen, die schon gerade am Anfang der Produktion von Art Direction, Concept Art sehr stark beackert sind. So, das sind oft dann die Sachen, die man schon früh sieht, zum Beispiel in irgendwelchen Demos und sowas. Und es kann aber auch gut sein, dass man Szenen bekommt, wo es einfach nichts gibt. Das heißt, also du bekommst ein Blockmesh vom Design zum Beispiel und kannst du dann im Prinzip dann überlegen, ziemlich frei, was du damit machen möchtest. Klar, du hast dann die Vorgabe, okay, das soll, sag ich mal, ein Stadtlevel sein, ja, klar. Und dann kannst du aber hingehen und, okay, recherchieren und sagen, das Gebäude ist jetzt eine Bibliothek zum Beispiel. Und dann modelliere ich eine Bibliothek, spreche natürlich mit Art Direction, mit Design, dass das alles passt, ja, dass die mit der ganzen Entscheidung eben zufrieden sind und genau.
Aber so dieses Ausschmücken, das ist dann schon in eurem Bereich so mehr oder weniger.
Genau.
So, manche Details kommt dann halt nochmal vielleicht der Art Director und sagt, ich hätte hier gerne noch eine Palme mehr oder so, aber.
Ah, das ist eigentlich ziemlich selten tatsächlich. Also im Prinzip, Art Direction ist mehr so das große Ganze, ja. Und als Designer, also im Prinzip muss ich so vorstellen, als Environment Modeler, gerade bei Naughty Dog, ist man so ein bisschen so eine Art Mini-Lead, der das Level quasi own sozusagen, ja. Und dann mit verschiedenen anderen Abteilungen noch zusammenarbeitet. Und vom Art Direction oder vom Design Perspective, die gucken sich dann wirklich so das große Ganze an. Okay, funktionieren die Kämpfe noch? Und ist das noch in der Art Direction vom Spiel? Also fällt das jetzt nicht raus, weil das irgendwie Details nicht da sind oder sowas. Hm. Und ich würde dann eben hingehen und sagen, okay, ich hätte gerne hinten irgendwie noch eine Palme und da sollen noch ein paar Flaschen mehr auf dem Boden rumliegen und so. Und das sind dann Sachen, die ich dann entscheide und die ich dann auch quasi, ich komponiere dann quasi die Szene sozusagen, so mit den Mitteln, die wir dann haben.
Was sind so deine Werkzeuge? Also bist du immer direkt schon dann in, was weiß ich, 3D-Studio, Maya und Unreal Engine und Co., je nachdem, welche Projekte ihr habt? Oder bist du auch viel mit Stift, Papier und Zeug unterwegs?
Also ich Stift und Papier tatsächlich gar nicht. Also außer wenn man jetzt kurz mal eine kleine Skizze macht, wo jemand was erklären möchte zum Beispiel. Aber in der Regel bin ich eigentlich die meiste Zeit in Maya unterwegs.
Maya ist unsere 3D-Software, das muss man vielleicht
kurz genau, das, genau, so ein 3D-Package, wo man im Prinzip alles mitmachen kann. Genau, dann, bei Neudeutsch ist so der Workflow, dass wir generell sehr stark in Maya arbeiten. Bei Rocksteady zum Beispiel lief sehr viel über die Unreal Engine. Das heißt, da war ich eigentlich die meiste Zeit tatsächlich dann im Unreal Editor unterwegs und habe da meine Szene gebaut.
Kann man dort genauso modellieren? Ist das dann auch ein 3D-Werkzeug? Also bei Maya muss man es wahrscheinlich dann exportieren und wieder importieren, oder?
So. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also jetzt hier für Anschauer oder bei Naughty Dog ist Maya auch der Level Editor sozusagen. Das heißt, ich kann da meine Sachen bearbeiten. Es wird vielleicht ein bisschen zu weit, wenn ich das im Detail erkläre. Es gibt ein paar ganz coole Making-ofs, glaube ich, die da zu Uncharted 2 veröffentlicht waren. Das ist eigentlich ganz cool. Könnte man vielleicht verlinken.
Ja, das machen wir.
Und für bauen wir es im Prinzip so, dass es mehr ein Editor, wo man Asset Management hat. Also das heißt, du hast deine ganzen Objekte, deine Props und so, und die kannst du dann platzieren, bearbeiten und sowas.
Und in der Unreal Engine kannst du wahrscheinlich dann auch gleich sagen, so, und jetzt, ich möchte direkt da drin rumlaufen an der Stelle, oder? Ich meine, wer so ähnlich wie bei Mario Maker, um es mal ganz einfach runterzubrechen, du baust dir dein Level, klickst auf Play und kannst gleich mal gucken, wie das reagiert. Sowas geht natürlich bei Maya, nehme ich mal an, nicht. Da kannst du ja keine
Spiel-Engine drin. Ja, genau. Bei Unreal kann man eben recht schnell dann einfach mal ins Spiel springen, ja, und dann ein bisschen rumlaufen und gucken, wie das alles wirklich dann im Spiel aussieht. Und wenn man in Maya arbeitet, hat man da erstmal den Umweg, dass man die ganzen Sachen erstmal generieren muss und dann im Spiel sich angucken kann. Ja. Hier geht gerade mein Alarm los. Den möchte ich kurz ausmachen.
Ja.
Bin gleich wieder da. Sorry. Ja. So, da bin ich wieder.
Kein Problem. So.
Okay.
Ich mach kurz Klack, dann sehe ich's. Und du musst dann quasi das, was du gebaut hast in Maya, das importierst du dann wieder, also ohne jetzt ins technische Details zu gehen, und dann kannst du es direkt ausprobieren dann in eurer Engine, oder? Und läufst du dann auch viel in deinem Kram rum, oder ist es so, bist du da so eingeübt, dass du einfach baust und baust und baust und dann irgendwann später erst testest? Oder muss man die ganze Zeit testen, modellieren?
Man muss natürlich noch viel testen. Gerade bei Spielen wie Uncharted oder bei Batman, da muss ja alles funktionieren, die Latch Grabs, also das ist eigentlich die Dinger, wo man sich festhält.
Festhaltvorsprünge.
genau, dass die wirklich funktionieren, dass man die erreichen kann, und das ist tatsächlich dann doch relativ viel Arbeit. Und ich bin jetzt noch nicht so lange bei Naughty Dog und war davor bei Rocksteady, und Batman verhält sich natürlich ein bisschen anders als Nate. Und da muss man natürlich dann immer jedes Mal wieder neu lernen, was die Engine gut kann, Navigation, was sie nicht gut kann, und wo man dann aufpassen muss. Weil im Prinzip musst du das Level ja zweimal bauen. Einmal die, sag ich mal, die grafische Fassade, die der Spieler sieht, und einmal die Kollision, die
quasi. Ja, wollte ich gerade sagen, weil das weiß ja Maya nicht, gell? Also ich meine, alles, was du da modellierst, hat ja noch keinen Bezug erstmal zum Spiel. So.
Genau. Und natürlich, man könnte natürlich sagen, okay, wir benutzen die ganze tolle Grafik, die ganzen detaillierten Meshes und so, für die Kollision, das wäre natürlich nicht performant, weil da viel zu viel Informationen drin stecken, die man eigentlich nicht braucht. Und dann baut man noch ein sehr reduziertes Mesh, was dann unsichtbar ist, womit der Spieler dann aber kollidiert sozusagen, oder auch die Gegner kollidieren, oder das Batmobil kollidiert zum Beispiel. Und
Mesh, muss man vielleicht kurz sagen, das ist quasi das Gitter, ja? Also das
Drohnen. Genau, so eine Geometrie, ein Objekt im Prinzip, ja. Und
Wie gehst du da, also in Maya hast du ja komplette Freiheit, oder? Du kannst ja im Prinzip machen, was du möchtest. Wie muss man sich das vorstellen, wenn da jetzt ein Marktstand zum Beispiel ist, modellierst du jeden Apfel selber und jedes Wagenrad, oder ist das wie so ein Bibliothekkatalog, wo man einfach sagt, ich brauche jetzt irgendwie einen Wagen und dann modelliere ich daran noch so lange rum? Also musst du alles selber anfassen, oder gibt es da einfach fertige Bibliotheken, um gewisse Alltagsgegenstände irgendwie emporzuzaubern, sage ich jetzt mal, und dann zu editieren?
Also es gibt natürlich vorgefertigte Bibliotheken, aber die sind im AAA-Bereich eigentlich nicht, werden eigentlich kaum eigentlich nicht verwendet. Weil man eigentlich ganz gerne lieber seine eigenen, ich sag mal Assets, also Objekte benutzen möchte, bauen möchte. Einfach weil die in den Stil passen, ja, die haben es gehört ja ganz viel dazu, wie das Material reagiert aufs Licht zum Beispiel, wie die Farben sind. Das gehört ja alles zur Art Direction, also alles zum Style von dem Spiel dazu, auch wenn das eigentlich nur Details sind. Wenn ich jetzt aber eben auf eine Bibliothek zugreife, also man kann ja über den Unreal Engine Store kann man ja Bibliotheken auch kaufen, die von Dritten angeboten werden, oder gibt's turbosquid.com und so. Das Problem ist dann aber, die sind dann alle eben nicht mit dem Gedanken im Kopf gebaut wurden, dass sie auf unser Spiel passen. Die passen irgendwie auf irgendeine andere voreingestellte Lichtstimmung oder sowas. Ja. Im Grunde funktionieren die, aber du musst die dann trotzdem auch anfassen und bearbeiten.
Und dann kann man es gleich selber machen, oder? So das typische Mantra eines jeden Designers.
Genau, und dann kommt natürlich noch der Aspekt dazu, dass du willst natürlich kein, ich sag mal jetzt, das Apfelmodell benutzen, was irgendwie 20 andere Leute auch benutzen.
Ja. Natürlich nicht. Würde ja auffallen, wenn alle AAA-Spiele die gleichen Äpfel hätten.
Ganz genau, ja. Und was dann eher die Lösung ist, ist dann tatsächlich Outsourcing. Mhm. Also wir modellieren im Prinzip nicht mehr den Apfel oder den Heuwagen, sag ich mal. Also in Spezialfällen schon, klar. Gerade wenn das jetzt ein Objekt ist, was irgendwie, wo der Spieler interagieren muss mit und so, wo mehr dahinter steckt, als einfach nur das Prop, was irgendwo in der Ecke steht, was man sich angucken kann. Aber im Grunde ist da eben sehr viel, was outgesourced wird. Einfach weil die Produktion jetzt wirklich krass komplex geworden ist. Also ich habe das ja alles noch mitbekommen über meine Karriere, also quasi als ich noch bei der 13 gearbeitet habe, da hat man eben, das war noch 2008, hat man dann, sag ich mal, für einen Tisch, einen schön modellierten Tisch, hat man vielleicht 3-4 Stunden gebraucht, ja, mit schönen Texturbauen und so. Mhm. Aber alles eben Low-Poly, also eben wirklich so, wie man es dann im Spiel sieht. Also nicht, man hat eben nicht viel Ressourcen für sehr, sehr viele Details. Und jetzt hat man natürlich viel mehr Rechenpower und jetzt reicht es halt nicht mehr nur einfach nur eine Holztextur schön auf ein paar Low-Poly Brettern zu kleben. Ja, jetzt muss man da einen High-Poly bauen. Das heißt also ein sehr, sehr detailliertes Mesh mit schönen kaputten Kanten dran zum Beispiel und eben eine schöne Holzmaserung. Das rechnet man dann runter auf ein Low-Poly, also auf dieses, was in-game, also im Spiel verwendet wird. Und dann braucht man eben plötzlich für einen Tisch nicht mehr 4 Stunden, sondern 4 Tage, ja, wenn man das vernünftig machen will. Ja. Und das muss man dann eben durch die ganzen Assets eben, also das sind ja auch mehr dann. Also
ganz kurz an der Stelle, das hat aber nicht so sehr was damit zu tun, dass du jetzt bei einem größeren Studio bist, sondern einfach, dass die Konsolen und die Rechner einfach mehr Leistung haben, um sowas überhaupt darzustellen. Genau. Das ist jetzt nicht nur wegen Deck 13 und Naughty Dog der Sprung, sondern das Problem haben kleine deutsche Studios ja heutzutage auch, oder? Dass sie quasi nicht mehr einfach so diesen Billigtisch da hinstellen können, sondern eigentlich auch erwartet wird, dass das ein Tisch ist, der entsprechend realistisch aussieht.
Ja, ganz genau. Also wenn man sich zum Beispiel den Sprung anschaut von Venetica, was ja noch Last Gen war, also PlayStation 3 und Xbox 360 und jetzt Lords of the Fallen, was eine Next Gen PlayStation 4, Xbox One Titel ist, ja, das ist auch ein Riesensprung dazwischen. Ja. Und sieht natürlich auch entsprechend besser aus und ich glaube, die brauchen dann auch entsprechend mehr Zeit für diesen Tisch oder für den Apfel. Ja. Und anderes Beispiel ist, wenn es vorher gereicht hat, vielleicht eine Schüssel mit einem Apfel auf den Tisch zu stellen, ja, muss man heute eben die ganze Tafel hin mit Tellern und Gabeln und dem ganzen Kram. Also es kommt ja auch noch dazu, dass man mehr Details noch erwartet.
Ja, und auch dieses Copy-Pasten ist ja heute nicht mehr akzeptabel. Also in solchen realistischen Spielen, sage ich jetzt mal, natürlich, wenn du jetzt irgendwie ein Indie-Spiel hast, sowas wie Brothers oder sowas, wo du halt über den Art-Style auch wieder mit Low-Poly arbeiten kannst, ist es wieder was anderes, gell? Aber dann steckt halt mehr Zeit in der Design. Genau. Erfindung.
Das ist tatsächlich wirklich eine Designentscheidung. Mhm. Aber generell wird einfach, je mehr Power da ist, desto mehr möchte man es ausreizen und desto aufwendiger wird es dann für uns Artists im Prinzip dann auch die Anforderungen zu treffen. Ja. Und ein gutes Werkzeug ist dann einfach eben Outsourcing. Natürlich werden die Tools auch besser. Also ich glaube, seit 1 oder 2 Jahren ist so eine neue Toolserie raus, heißt Substance Designer, Substance Painter. Was im Prinzip ein Photoshop ist für Game-Entwicklung. Im Prinzip ganz grob gesagt, also ich kann direkt auf meinem 3D-Mesh rummalen, ja. Ich kann mir so Shader zu Networks bauen, ja, wo ich dann referenziere auf verschiedene Texturteile und dann, was viel Zeit erspart in der Entwicklung. Aber generell steigt der Aufwand einfach im Moment einfach weiter, ja.
Und ist das auch das große Problem, deiner Meinung nach, von AAA, dass quasi die Produktionskosten deutlich steigen, aber die Spiele werden ja nicht teurer deswegen. Man muss ja einfach noch mehr verkaufen dann, oder?
Ich weiß gar nicht, wie sehr das ein Problem ist. Also in den letzten Jahren hat man eigentlich schon gemerkt, dass die Spiele sich auch eigentlich deutlich mehr verkaufen. Also ich weiß noch, wo ich damals...
Es ist jetzt nicht deine Verantwortung, aber ich gerade zum Beispiel beim Tomb Raider zum Beispiel. Also wenn du jetzt... keine Ahnung, wenn du schon ein paar Teile gemacht hast, wie bei Uncharted, dann hat man ja auch einen gewissen Katalog an Erfahrung und gewisse Assets. Die Charaktere sind ja auch schon vorhanden, die werden dann ja feingetuned. Natürlich sehen die viel besser aus. Aber sowas wie Lara Croft zum Beispiel war für Square Enix ja, das hat sich ja millionenfach verkauft. Und am Ende hieß es dann so, ja, hat nicht genug verkauft, um die Kosten wieder reinzukriegen. Das trägt sich erst, wenn das eine Franchise wird. Das ist ja schon krass irgendwie so vom Verhältnis. Verkaufst du Millionen Einheiten, ja, aber eigentlich rechnet sich's nicht, ja.
Ja, ist eigentlich ganz, ganz, ganz interessant. Also gerade wenn man sich Assassin's Creed anschaut, das hat ja, ich glaube, das war ja ausgelegt auf Franchise. Also die haben ja, glaube ich, erst mit dem zweiten.
Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ja, das wird jetzt auch wirklich krass gemolken bis zum Ende. Ja. Aber die haben wirklich, zumindest beim ersten Spiel, haben sie wirklich dann eben ein Wackes eingegangen und eben mal was Neues gemacht. Natürlich, jetzt nach dem 10. oder 9. ist es dann, wird es ein bisschen langweilig vielleicht, aber ist aufgegangen für die. Deswegen wird es so lange gemacht wahrscheinlich, bis passt. Und ich meine, die können ihre Assets durchschleifen im Prinzip. Deswegen sind sie auch immer in einer ähnlichen Zeitperiode.
Ohne jetzt zu viel interner aus dir rausquetschen zu wollen, aber wie, du bist jetzt ja noch nicht seit Uncharted 3 dabei, oder? Bei dem Studio.
Nein, ich bin direkt seit Uncharted 4.
Ja. Wie ist das für dich, in so ein bestehendes Gefüge einzutauchen? Also was waren so die Schwierigkeiten, die Herausforderungen? Weil du hast ja vorher auch mit anderen Tools und so gearbeitet. Wenn ich es richtig verstanden habe, warst du vorher bei Batman engagiert, ja?
Genau, bei Rocksteady, ja. Also ich glaube, das im Prinzip, wenn man in ein neues Team oder ein neues Studio kommt, das ist der erste Schritt, ist wahrscheinlich wirklich den Workflow zu verstehen und die vielleicht nicht die Atmosphäre, was wäre das richtige Wort,
die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird.
Ja, so. Genau. Im Prinzip ist das relativ ähnlich. Bei Naughty Dog gibt es noch diese Spezialität oder dieses einzigartige, dass man als Environment Artist nochmal quasi die Aufgaben aufgesplittet hat zwischen Texturieren und Modellieren, was eigentlich ein ziemlich altmodischer Gedanke ist. Weil ganz, ganz früher wurden ja im Prinzip die Levels vom Leveldesigner gebaut und der Grafiker hat dann eigentlich nur die Texturen gemalt und dann draufgelegt. So,
also sag die Mauertextur, die Holztextur, solche Geschichten.
Genau, zu Anvil-Zeiten, wo wirklich dann. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil da ist wirklich diese Geometrie, durch die man läuft. Das ist das, was wir jetzt als Blockmesh bekommen zum Beispiel. Und wir machen dann eben viele Details drauf. So. Und das haben sie aber irgendwie beibehalten, diese Aufteilung zwischen Texturieren und Modellieren. Und das heißt also, wenn du dein Level baust, ist immer noch jemand dran, der dann eben noch rübergeht und dann die Texturen verändert. Und also gerade, eigentlich ist man es gewohnt, alles zu machen. Also auch die Shader einzustellen, ja, dass dann
wie also Lichtverhältnisse
sowas. Genau. Also Licht ist in der Regel schon immer Spezialfall, also ein extra Aufgabenbereich für einen externen Mitarbeiter. Aber in der Regel arbeitet man bei beides gleichzeitig, Texturen und Modellieren. Und es ist ganz interessant zu sehen, wie das hier funktioniert, weil man dann eher als Team zusammenarbeitet. Also du bist dann wirklich sehr eng mit deinem Kollegen zusammen und man bildet dann so ein kleines Team und man arbeitet dann eben, weiß nicht, über mehrere Monate, vielleicht auch über Jahre, wenn man einen großen Abschnitt macht, ja, an diesem einen Level zusammen. Und dann ist eigentlich ziemlich cool. Man kann es dann eben auf seine Sachen spezialisieren. So, ja, also man ist dann eben nur modellieren und weiß dann ganz genau, okay, mein Kollege geht noch mal rüber und macht dann die UVs, also die, wie die Texturen auf die Geometrie gelegt werden, ja, oder stellt eben dann die Farben richtig ein und so. Und da brauche ich mich jetzt nicht drum kümmern, ich bin super beschäftigt halt mit meinen Sachen, ja, mit meinem Modellieren und wo ich meinen Baum hinsetze und so und habe das dann quasi aus dem Weg raus. Und das ist auch ganz erfrischend, weil man dann immer noch eine zweite Meinung hat, ja. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz interessant. Hat natürlich ein bisschen gebraucht am Anfang, um reinzukommen. Ja. Weil es einfach doch ein bisschen anders ist, ja.
Wie wird man denn Environment Artist? Also wie ist denn dein Werdegang gewesen? War das immer dein Ziel, A, auch in der Spielebranche zu sein und B, auch diese Art von 3D-Modellierung und sowas zu machen? Oder ist es, bist du da so reingerutscht? Weil wenn ich jetzt so deinen Werdegang angucke, bist du ja schon relativ früh und immer irgendwie in, also Deck 13, Crytek, Rocksteady, Naughty Dog ist jetzt sehr geradlinig, sage ich mal, was die Spielebezug angeht.
Ja, das stimmt. Ich bin eigentlich da, also in den Art-Bereich bin ich so reingerutscht und eigentlich habe ich mir, klingt vielleicht ein bisschen albern, aber als ich so angefangen habe mit Zocken, ja, keine Ahnung, 12, 13 oder so, dann habe ich mir gedacht, hey, das wäre eigentlich ziemlich cool, an Spielen zu arbeiten. Und das habe ich dann irgendwie auch so durchgezogen. Aber als ich dann angefangen habe, natürlich so ganz naiv, wie werden Spiele überhaupt gemacht? Keine Ahnung, gerade irgendwie 15 Jahre zurück oder so, gab es ja noch nicht so, war es noch nicht so präsent wie sage ich mal heute, ja, Making-ofs und so. Das heißt, es war schwierig und hat mich überlegt, okay, Spiele werden natürlich programmiert, ja, und hab dann versucht, eben in die Programmierschiene zu gehen. Ich habe dann Ausbildung gemacht als Informatiker und habe dann auch tatsächlich Informatik studiert, ja, was ich jetzt überhaupt nicht mehr kann. Ja, ich weiß auch gar nicht. Habe dann, glaube ich, irgendwann mal angefangen, so ein kleines Projekt zu programmieren, so ein ganz kleines Rollenspielchen irgendwie, das ist auch schon ewig her. Und habe dann gemerkt, dass ich dann eigentlich viel mehr Zeit reinstecke in irgendwelchen Hintergrundbildchen, als in die eigentliche Programmierung von dem Spiel. Und habe dann auch gemerkt, dass mir das irgendwie mehr Spaß macht, dass das irgendwie mich mehr interessiert so. Und da bin ich dann irgendwie dann so reingerutscht und habe dann bei Deck 13 dann auch ein Praktikum als Grafiker gemacht.
Und bist dann von da aus in die 3D-Schiene dann reingerutscht, oder wie?
Genau, also ich habe dann da schon vorher angefangen, ein bisschen mit 3D. Da gab es dann, wie hieß das, 3D Game Studio. Das war
Ja,
tatsächlich
kenne ich.
von der deutschen Firma, genau. Ich glaube, basierend auf der Quake 2 Engine. Das habe ich mir damals dann irgendwie eine Lizenz geholt. Kam sogar noch auf Diskette, die Lizenz. Die Lizenz.
Geil.
Eigentlich ganz lustig, ja. Per Post.
Cool.
Und habe dann da angefangen, so ein bisschen zu modellieren und eben so Sachen zu bauen. Und dann habe ich mich einfach mal bei Deck 13 beworben, weil ich Ankh so toll fand damals. Ich war ein großer Adventure-Fan, habe Ankh gespielt und habe
Ja,
mich dann
cool.
da beworben als Praktikant. Und dann glücklicher, ja, da haben sie mich auch genommen, was fantastisch war, ja. Und da ist dann im Prinzip also was ich so als Artist, was ich so drauf hatte, ist dann natürlich exponentiell gewachsen, wenn man dann wirklich mit tollen Leuten, mit Leuten zusammenarbeitet, die einfach eben gut sind in dem Bereich und die einfach auch Dinge sagen können, die man alleine eben, wo man Monate für braucht, ja, oder der Tim Schwank, der Art Director, rübergeht und sagt, hey, mach's doch so und dann, okay, cool, ja, ist auch gut und dann bin ich da eben wirklich deutlich besser geworden, was das angeht. Es war echt ein ziemlich wichtiger Sprung so in meiner Karriere. Und dann ist es dann eigentlich so, hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich dann zu Quite gekommen bin. Und dann habe ich bei Rocksteady probiert, nach London, mal ins Ausland. Eigentlich ganz nett. Eigentlich wollte ich vorher schon zu Naughty Dog, und dann hat das mit dem Visum nicht geklappt.
Ach, ja,
Und
klar.
dann waren die Engländer aber irgendwie ganz, ganz, ganz flott und haben mich da irgendwie angerufen und gefragt, ob ich Lust hätte, für Rocksteady zu arbeiten. Und dann 2 Monate später sitze ich in London.
Cool.
Ja, das war ganz cool.
Wie ist es, deine eigenen Spiele zu spielen, an denen du mitgearbeitet hast? Also wenn man sich jetzt über Jahre mit einem AAA-Produkt beschäftigt, dann, ich meine, ich kenne das ja auch so von Spieleentwicklern, die dann überhaupt Spiele spielen oder Musiker, die Musik hören. Man ist ja immer so analytisch dann auch mit dabei und erkennt irgendwie, ah, hier haben sie das so und so gemacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du auch einfach Sachen in anderen Spielen siehst, die mit deinem Beruf zu tun haben. Und ganz krass stelle ich mir das vor, wenn du jetzt selber Uncharted 4 dann zum Beispiel spielen wirst. Geht es überhaupt? Kannst du das genießen? Kannst du so Spiele wie Batman und Uncharted dann noch spielen? Oder bist du einfach schon zu lange damit beschäftigt gewesen, um die ganzen Feinheiten zu sehen?
Das geht schon. Man muss sich aber so ein bisschen drauf einlassen. Also ich hab gerade letztes Wochenende ein bisschen The Witcher gespielt und dann laufe ich ein bisschen rum und dann sehe ich, oh, da schwebt ein Stein und dann irgendwann probiere ich rum, okay, wie ist das IK-Handling von dem Charakter, also dass das Tracken, ob der Fuß auf dem Boden ist und dann, nein, der klebt auch durch die Steine durch. Ja, okay, das machen wir bei uns ist das auch so. Okay, dann kann man mit leben so und dann irgendwann, da muss man aber auch ein bisschen aufpassen, dass man einfach da nicht so in das Analytische reingeht und das einfach ein bisschen vergessen oder ein bisschen zur Seite schieben. Und wenn man einfach ein bisschen drin ist, dann geht das ganz gut.
Aber bei eigenen Spielen fällt es noch schwerer, oder?
Bei
Weil man
eigenen
es da
Spielen ist
ja,
es
da
schwieriger,
sieht man
ja.
ja die Meshes quasi noch.
Ja, genau. Da sieht man ständig noch 3D-Max offen im
Ja.
Hintergrund. Also das Problem ist eher nicht, dass man dann sieht, wie es gebaut ist, sondern man sieht einfach nur noch die ganzen Fehlerchen, die man vielleicht als normaler Spieler einfach nicht wahrnimmt oder nicht so stark wahrnimmt. Also ich kann zum Beispiel nicht sehr gut meine Level spielen. Einfach, weil man dann einfach sieht, oh fuck, da hinten ist eine Textur, die nicht ganz, die ein bisschen gestretched ist, ja, die nicht perfekt ist. Oder da hinten, da könnte man auch Details in die Kante machen, da ist so eine harte Kante und so. Ja. Und das verfolgt einen dann. Und man kann es dann auch nicht mehr reparieren, natürlich.
Ja, klar. Aber irgendwann ist natürlich, muss man halt einfach auch mal abschließen. Das ist ja ganz klar. Ja.
Natürlich, genau. Also da gibt es diese eine Redewende, ich glaube, Art is never done, it's always oder irgendwie sowas,
ja. Das stelle ich mir sowieso schwierig vor. Wie viel Zeit, also man könnte doch unendlich Zeit in so einen Level reinstecken, oder? Also wie funktioniert das mit einem Zeitmanagement? Das ist doch, so ein Level ist doch gefühlt nie fertig. Man kann doch immer noch irgendwo was rumdrehen und da nochmal, wie du gesagt hast, die Texturen ein bisschen verschönern. Ist das einfach so der Erfahrungswert, dass du einfach weißt, okay, ich darf für diese und diese und diese Sachen einfach nicht arg viel länger brauchen, sonst kriege ich irgendwie eins auf den Deckel? Oder wie beherrscht man sich da selber nicht ewig rumzuschrauben?
Ne? Also man hat natürlich dann schon seine Deadlines, an die man sich halten muss. Also ich habe jetzt bei Uncharted ja an dieser Multiplayer-Demo mitgebaut, die jetzt letzte Woche, glaube ich, auf der Paris Game Show gezeigt wurde. Genau, und natürlich, da gibt es natürlich dann Deadlines, wann man wann das Ding halt im Kasten sein muss. Mhm. Ja? Und man muss das dann eben priorisieren. Es gibt dann zum Beispiel, wenn man Bugs bekommt, also mein Level wurde dann ja ganz extrem getestet auf allen möglichen Kram, wo man es ja auch schon spielen konnte und so. Und dann kommt dann eben Bugs rein und die sind natürlich dann auch unterschiedlich gewichtet. Gibt es dann A-Bugs, die super wichtig sind, keine Ahnung, so Plotstopper oder sowas, wo der Spieler irgendwie festhängen kann und nicht mehr wegkommt, so Sachen. Oder dann gibt es dann B-Bugs, die oder bis zu C oder so. Also einfach unterschiedliche Prioritäten. Und da muss man natürlich dann eben sagen, okay, die Sachen sind zwar cool zu bauen, also keine Ahnung, da hinten schwebt ein Busch rum, so Sachen machen halt Spaß zu reparieren, weil es halt schnell geht, einfach ist. Ja. Und dann gibt es eben Sachen, die dann eben nicht so spaßig sind, so keine Ahnung, da hinten, wenn man da langläuft, kann man stecken bleiben dann, und man weiß auch nicht genau, warum und muss dann noch rausfinden, warum und so. Aber die Sachen sind natürlich dann wichtiger, ja, weil...
Klar. Das ist ja dann die Aufgabe auch von dem Projektleiter, oder? Das ist dann gar nicht so sehr deine Aufgabe, das zu priorisieren.
Das schon, ja, aber du musst schon hingehen und aufpassen, dass du die Prioritäten richtig setzt. Also gerade jetzt bei dem Multiplayer-Map, ich habe natürlich noch andere Aufgaben am Projekt, musst du dann aufpassen, dass man nicht zu viel Zeit in dieses eine Level steckt, weil die anderen dann zurückfallen und dann muss man gucken, wie man die Prioritäten setzt, dass quasi alle Sachen eben ähnlich cool aussehen am Ende. Dass ja nicht ein Level, weil man irgendwie keine Zeit mehr hatte, das dann zurückfällt und dann irgendwie raussticht, weil es dann von der Qualität her nicht gut genug ist, zum Beispiel. Dass dann eben frühzeitig dann eben, keine Ahnung, um Hilfe rufen. So.
Ja. Wo siehst du den größten Unterschied? Also ich meine, wenn man jetzt so sieht, wo du überall warst, bei Deck 13 sind ja einfach mal faktisch weniger Leute. Ist man dann automatisch für mehr verantwortlich als jetzt bei so einem großen AAA-Studio wie Rocksteady und Uncharted? Naughty Dog. Ist das auch ein Vorteil oder ist es auch ein Nachteil, dass man dann halt immer spezieller für Teile nur noch zuständig ist und nicht mehr so das große Ganze im Überblick hat?
Also es kommt wirklich ziemlich stark auf die Firmenkultur drauf an. Also gerade, ich habe schon bei großen Studios gearbeitet, wo man wirklich, es klingt vielleicht, ich will es nicht zu böse formulieren, wo man einfach sich ein bisschen mehr ein Rädchen, ein Zahnrädchen, ja, im Gefüge der großen Maschine ist einfach. Einfach weil die Firmenkultur so aufgebaut ist auch oder weil das eben so funktioniert. Ja, weil es sind faktisch eben riesige Projekte und da muss wirklich wahnsinnig viel gerade im Artbereich gebaut werden und da ist dann eben manchmal schwieriger, dann hat man eben kleinere Teilbereiche von einem Level zum Beispiel. Bei Uncharted oder bei Naughty Dog ist es ganz interessant, dass sie einem trotzdem noch sehr viel Verantwortung geben, obwohl das Team sehr groß ist. Also ich glaube, das größte Art-Team, in dem ich hier gearbeitet habe. Dafür ist natürlich das Spiel auch sehr groß.
Also dir wird nicht langweilig da nur
im Reihen. Nein. Also man hat schon viel Verantwortung dann auch, was auch der Firmenkultur geschuldet ist, glaube ich. Genau. Also ich persönlich fand es immer ganz, ganz, ganz angenehm, in kleineren Teams zu arbeiten. Weil natürlich, man hat einfach mehr Einfluss. Ja? Also man arbeitet dann eben nicht an seinem einen Level, sondern man hat eben drei Level, an denen man arbeitet. Hat natürlich dann auch nicht so viel Zeit. Ja. Das alles so zu polischen, wie man es vielleicht in einem großen Studio könnte, weil einfach viel mehr Leute da sind, die dann eben auch noch Aufgaben übernehmen können
Ne, es hat alles Vor- und Nachteile, oder? Wie du gerade gesagt hast, es fühlt sich ja auch ganz cool an, wenn dann noch einer kommt und die Texturen schön macht und einer irgendwie das Licht schön macht. Fürs Gesamtergebnis ist es sicherlich, kann es halt auch von Vorteil sein, als wenn man alles selber machen muss, was natürlich für manche Charaktere, die so ein Zwei-Mann-Indie-Studio haben, die mögen das vielleicht auch lieber so, aber ich glaube, das muss jeder für sich selber finden, wo er sich halt wohlfühlt, oder? In was für einem Team.
Also die haben beides, also es gibt immer Vor- und Nachteile. Ja. Also ich habe beides quasi sehr, sehr genossen. Ich hab ganz früher noch bei einem ganz kleinen Studio in Erfurt gearbeitet, so neben dem Studium noch. Wir waren da zu fünft quasi. Das war auch ganz interessant, ja. Also, weil du dann wirklich dann, okay, du baust eben jetzt dieses Teil von dem Spiel und dann baust du das eben. Ja. Das dann, da ist ja nicht noch, dass dann drei Leute drüber gehen und dann nochmal alles ändern oder so, sondern dann ist es das, was dann eben ins Spiel kommt, ja. Ist natürlich dann auch viel mehr Verantwortung drauf.
Ja. Wie ist es für dich gewesen, so dann, also ich meine, England ist jetzt nicht so ein riesen Culture Clash. War das ein großer Kulturschock, dann in Amerika zu arbeiten? Oder hat dich das irgendwie so gereizt, dass das irgendwie cool ist jetzt und alles passt?
Nein, es ist ziemlich cool. Es hat mich schon eigentlich ziemlich lange gereizt, hierher zu kommen. Ja? Einfach weil das ist so das Mekka für die Spieleentwicklung. Also total cool. Also wir haben zum Beispiel jeden Monat gibt es so ein Game Dev Drink Up. Das ist so ein, wo ich einfach Spieleentwickler treffen aus verschiedenen Studios. Und da kommen halt Leute von keine Ahnung, DICE LA und natürlich Naughty Dog und Riot Games und so. Also es ist einfach wahnsinnig cool zu sehen, wie viele kreative Leute oder Leute aus der Spielebranche einfach hier auf engem Raum zusammenarbeiten. Ja. Wie cool man dann netzwerken kann und eben interessante Leute trifft und so. Das hat mich eigentlich schon immer ziemlich gereizt. Ja. Auf der anderen Seite natürlich habe ich eigentlich auch seit Crytek schon in sehr internationalen Teams gearbeitet. Und deswegen
ist das ja auch Englisch wahrscheinlich Arbeit. Die Hauptsprache bei Crytek.
Genau. Ja. Und deswegen ist eigentlich vom reinen Arbeiten her kein so großer Unterschied tatsächlich. Ja. Also klar, jede Firma hat die eigene Kultur und so, trifft ja auf alle Firmen zu im Prinzip. Ja. Aber das war eigentlich gar nicht so ein großer Kulturschock, sag ich mal. Eher so wie Naughty Dog an sich tickt, aber das hätte auch ein Studio in Deutschland vielleicht sein können.
Genau.
Ja. Im Prinzip.
Ja, cool.
Also das ist natürlich jeder mittags mit dem Auto irgendwo hinfährt, weil jeder hier mit dem Auto unterwegs
ist. Ja, das ist halt die Größe von USA, oder?
Genau, ja.
Wenn du hier in Freiburg mittags mit dem Auto irgendwo hinfährst, dann bist du schon in Basel. Funktioniert gar nicht.
Ja, das vermisse ich so ein bisschen, dass man hier einfach schnell mal wohin läuft. Mhm. Ja, da hast man nicht so einen großen Radius tatsächlich. Mhm.
Ja, sehr schön. Dann hoffe ich mal, dass deine die Crunch-Time nicht so heftig wird dann zum Release hin. Und,
das gehört
einfach dazu, leider, oder? Ist halt so.
Das gehört tatsächlich dazu, ja. Jedes Studio hat da so einen eigenen Ansatz. Aber das ist schon okay. Ist nicht so schlimm, wie man es vielleicht denkt. Also klar, man kann es übertreiben, aber man geht so sein eigenes Pacing sozusagen und dann ist das schon okay. Da ist keiner sauer, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mal um 9 geht oder um 8 geht. Oder
so. Okay, das ist gut. Ja. Also das steht und fällt halt mit der Firmenkultur, klar.
Genau, ja. Es gibt natürlich immer Leute, die dann halt mehr reinstecken, ja, weil sie einfach auch die Zeit haben oder es wollen, ja, die sich dann eben sehr wohlfühlen dabei. Und gibt es eben auch Leute, die dann, keine Ahnung, mit Familie zu Hause, ja, die dann einfach dann, sag ich mal, pünktlich gehen und das ist dann aber auch völlig okay. Ja. Ja. Die kriegen dann auch Aufgaben entsprechend, dass das passt, ja, dass die dann sich nicht tot machen müssen und das ist natürlich absolut okay.
Ja, solange das Teamgefüge das trägt.
Genau. Aber das passt eigentlich, genau.
Ja. Ja, ich glaube, es ist auch bei so einem Erfolgsstudio auch ein bisschen relaxter, als wenn man halt auf Teufel komm raus irgendwie Erfolg haben muss, oder? Also kann ich mir schon auch vorstellen, dass das halt einfach ein relaxteres Arbeiten ist, weil man einfach weiß, dass die Leute die Marke lieben und auf das Spiel hinfiebern, wie bescheuert.
Ja, also es gibt natürlich auch, also stimmt natürlich, zum anderen muss man natürlich auch den Ruf quasi verteidigen. Ja, klar, also man kann sich da jetzt nicht auf den Lorbeeren aus und sagen, Uncharted 3 war cool, lass mal hier bei Uncharted 4 einen Gang zurücknehmen, sondern man muss sagen, hey, wir müssen es noch cooler machen jetzt. Gerade Next-Gen-Konsolen und so. Mhm. Aber man vertraut dann eben auch den Leuten, die dran arbeiten, dass das, was passiert oder die Änderungen, die man machen muss, dass das funktioniert. Weil das ist so ein Aspekt, den habe ich noch gar nicht so beschrieben, aber es gibt natürlich in jeder Produktion immer Momente, wo man sagt, hier, das ist ein cooles Level, das du gebaut hast, aber leider müssen wir da jetzt ziemlich viel ändern oder es sogar rausschmeißen, weil es nicht mehr passt zum Beispiel. Und da hat man natürlich den eher ein Problem mit, ja, wenn man, wenn das, sag ich mal, ein, vielleicht ein Studio ist, was, wo man einfach nicht genau weiß, ob die Entscheidungen cool sind. Ja. Also nicht, also ich war noch nie in der Situation, wo ich gesagt habe, hey, dass die die Sachen rauscutten oder eben ändern, das ist voll blöd, da habe ich jetzt keine Lust mehr oder so. Das hatte ich noch nicht, aber oft ist es so bei Crunch, also Crunch entsteht ja oft eben durch Änderungen, die gemacht werden, relativ spät in der Produktion, ja. Aber wenn man da voll dahinter steht, so wie es eigentlich bei Naughty Dog ist, wo man genau weiß, okay, die Spiele sind halt einfach fantastisch, die am Ende mal rauskommen, da hat man auch kein Problem zu sagen, hey, du willst das geändert haben, klar, dann bleibe ich halt bis 12 und dann mach's halt cool, ja, dass das funktioniert. Und das spielt natürlich auch noch mit rein, ja. Wenn man da jetzt irgendwo eine Entscheidung hat, die man nicht nachvollziehen kann, ja, hey, du änderst das nur, damit du es änderst. Mhm. Und ich muss jetzt dann irgendwie Überstunden machen. Das finde ich nicht cool. Ja. Ja. Das macht natürlich auch einen großen Unterschied aus.
Ja, ja, aber das steht und fällt ja bei jeder Firma mit guter Führung und den Mitarbeitern auch klar machen, warum man irgendwas von ihnen braucht oder macht oder
ja, gut. Genau. Ja.
Gut, also dann bin ich sehr gespannt auf Uncharted 4 mit deiner Mithilfe. Ich hoffe, dass irgendwo ein Croissant, ein von dir modelliertes Croissant zu finden ist in dem Spiel. Ich werde die Augen offen halten.
Ja, Cutscene. Nate ist ein Croissant.
Genau. Ja. Das Wort ist großartig. Ja, ich lasse dir deiner Kreativität freien Lauf.
Ja, vielen Dank.
Gut, dann noch sehr viel Spaß bei Naughty Dog beim Entwickeln. Danke für diese Einblicke.
Ja, klar,
und genau, wie man sieht, kann man irgendwie auch bei Naughty Dog landen, auch als Quereinsteiger genau, bist du ja nicht so richtig, aber man kann sich da hinarbeiten, so, oder?
Es funktioniert schon, ja.
Und da gibt's ja heutzutage auch deutlich einfachere Möglichkeiten, auch genau in dem 3D-Bereich auch schon einzusteigen. Von daher ist es, glaube ich, machbar. Sehr schön. Dann danke ich dir für diesen Einblicke und viele Grüße nach Santa Monica und dir jetzt erstmal noch ein schönes Frühstück.
Ja, vielen Dank.
Und wir werden die Credits genau angucken von Uncharted.
Ja, auf jeden Fall, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Bis dann. Tschüss.